Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
Wer mich kennt, weiß ja, dass ich darauf stehe, dass man viel Cash, also viel Liquidität hat. Und vorhin wurde ich gefragt in einem Gespräch, sag mal, Michael, hast du denn gar keine Bedenken vor einem Währungsschnitt, also vor einer Währungsreform, wenn du doch immer so viel Cash hast? Und deswegen möchte ich in dem Podcast mal drauf eingehen, nicht, dass die Leute denken, ich bin naiv, sondern dass das Ganze, was ich ja sage, auch durchdacht ist und dass es halt gewisse Gründe gibt, warum ich eben sage, dass ich diese Gefahr nicht sehe. Möchte ich dir 4 einfach mal an die Hand geben, 4 Gründe, warum ich diese Gefahr nicht sehe. Natürlich ist es Quatsch, einfach naiv zu bleiben. Also jeder, der mich kennt, weiß ja auch, ich habe den Spruch, hope for the best, plan for the worst, also hoffe auf das Beste und plane für das Schlimmste. Nur, wie gesagt, ich möchte nicht aus lauter Angst vorm Tod Selbstmord machen. Was meine ich damit? Es bringt nichts, also sich zu verzetteln, auf 1000 Banken zu verteilen, sodass man gar nicht mehr durchblickt, sondern einfach zu beobachten und sagen, okay, ich habe natürlich renommierte Kreditinstitute, die too big to fail sind. Also wo man sagt, die sind zu groß, wenn irgendwas passiert, dass man die über die Klinge springen lassen könnte. Ja, ist auch mal eine kleine Bank hier irgendwo vor Ort, wenn die pleite gehen würde, wenn es dann Bankrun gibt, wenn die sich verspekulieren und ich mein Geld dort habe, dann kann natürlich schon sein, dass mein Geld weg ist. Wobei ich aber nicht glaube, dass selbst das passiert, weil der Bankenverband kein Interesse daran hat, seine Reputation zu verlieren. Also die wollen ja auch nicht, dass die Leute das Vertrauen in das Finanzsystem verlieren und deswegen würden die dann natürlich auch in die Bresche springen und solche Banken mit Sicherheit retten. Kann ich mir gut vorstellen. Ich will dir aber mal 4 Punkte vorgeben oder mitgeben, warum ich eben diese Gefahr nicht sehe. Punkt 1 ist, wenn Leute sagen, oder vielleicht kann ich doch noch eine Bonusrunde geben, weil das war auch die Frage, sagt ja, aber nach 25 Jahren im Schnitt gehen doch Währungen pleite oder die halten meistens nicht so lang. Und wenn man überlegt, wir hatten ja mit der Euro-Umstellung, also D-Mark-Euro-Umstellung, das war ja keine Währungsreform, sondern eine sogenannte Währungsunion im Verhältnis von 1,95583 war der Umtauschkurs D-Mark in Euro. Vielleicht erinnerst du dich da noch dran, wenn du in meiner Generation drin bist. Und das war ja aber keine Währungsreform, sondern eine Währungsunion, zumindest D-Mark auf Euro. So, und wenn man also überlegt, wann die D-Mark gegründet worden ist, jetzt hast du mich ertappt, ich weiß nicht, 49 glaube ich nicht, sondern ich glaube 51, aber irgendwann im Dreh um die 50er Jahre wurde sie ja gegründet. Das heißt, eigentlich besteht die ja, dadurch, dass es ja keine Währungsreform gab, bis heute noch, weil genau mit diesem Umrechnungsfaktor. Also das bloß zum Thema Zeitrahmen. Aber ich will da nicht mutmaßen, wie gesagt, aber der Zeitfaktor ist gar nicht meines Erachtens gar nicht das Wichtige, sondern es gibt 4 andere Punkte, die entscheidend sind, warum ich diese Gefahr überhaupt nicht sehe. Punkt 1. Wenn man die Staatsverschuldung nimmt und sagt, naja, schau mal, die Staatsverschuldung, das nimmt ja immer mehr zu und irgendwann ist doch das Ganze gar nicht mehr tragbar. Ja, das kann sein, aber auch da habe ich schon ein paar Punkte gebracht vom Dollarverfall und so weiter, da will ich dich gar nicht langweilen, sondern ich will mal nur eins als Beispiel nehmen. Schau doch mal auf die anderen Staaten, die bereits eine viel höhere Staatsverschuldung haben. Was machen die? Hatten die eine Währungsreform als Beispiel? Also wenn du zum Beispiel Wirtschaftsnationen nimmst wie Japan. Japan hatte 2024 250% Staatsverschuldung vom Bruttoinlandsprodukt. Also 250% vom Bruttoinlandsprodukt hat Japan als Staatsverschuldung. Deutschland, Entschuldigung, in Anführungsstrichen gerade mal 63%. Also ich will das jetzt nicht für gut heißen, aber nochmal im Verhältnis. Also das heißt, wir können doch in die anderen gucken. Euroraum liegt etwas im Schnitt etwas über 80%. Also wir können doch auf die anderen Länder gucken, die bereits eine höhere Verschuldung haben und sagen, pass auf, haben die schon Probleme oder haben die mehr Probleme? Das heißt, wenn jetzt Japan meinetwegen, wenn es die zerreißen würde, jetzt morgen, wenn es die zerreißen würde, dann wissen wir doch, okay, wir haben so und so viel langen Vorlauf. Das heißt, das sind die Anzeichen, dann wird auch bei uns die Währung zerbrechen. Kannst du das nachvollziehen? Also ich kann ja gucken, was als in dem Fall als negatives Vorbild, was machen die Länder, die schlimmer dastehen? Und wenn es die zerreißt, dann weiß ich, okay, die haben ungefähr 10, 15 Jahre Vorlaufzeit, also würde das bei uns auch jetzt ungefähr noch 10, 15 Jahre wahrscheinlich dauern. Ja, aber in der Summe bilden sich ja praktisch dann, oder das Argument wird ja dann aus einer Summe gebildet. Das ist ein Punkt davon. Guck auf die Staatsverschuldung anderer und Japan ist uns weit voraus im negativen Sinne und hat immer noch den Yen. Okay? Punkt 2 habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt eine Dissertation von Dr. Ingo Sauer von der Uni Frankfurt, der eben analysiert hat, was haben weltweite Währungsreformen gemeinsam. Und gemeinsam haben die zum Beispiel eins, dass Menschen im Vorfeld das Vertrauen in die eigene Währung verlieren und das zeigt sich dadurch, dass sie umrechnen in Alternativwährungen. Ob das jetzt Kartoffeln sind, Alkohol oder Schweizer Franken oder was weiß ich auch immer. Aber das ist ein Anzeichen. Auch das passiert bei uns nicht. Ja, also wir sind noch lange davon weg, dass Leute im Supermarkt dastehen, oh, das Brot kostet ja nicht mehr 3,20 Euro, sondern das kostet ja 4,40 Pfund. Ja, was weiß ich. Oder rechnen das in eine Kryptowährung um.
Das haben wir noch lange nicht. Ja? Gott sei Dank noch lange nicht. Und Währung funktioniert ja eben immer, solange man Vertrauen in eine Währung hat. Also solange die Bürger Vertrauen haben, deswegen ist ja das gefährlich, was so diese Crash-Propheten machen, weil die ja genau dieses Vertrauen untergraben und das damit ja auch dann eine selbsterfüllende Prophezeiung werden kann. Ja? Weil wenn ich immer mehr Leuten sage, du darfst dieser Währung nicht mehr vertrauen und immer weniger Leute der Währung vertrauen würden, dann habe ich natürlich eine selbsterfüllende Prophezeiung und einen Zusammenbruch des Systems. Also Punkt 2 ist, Menschen rechnen um. Punkt 1, wie gesagt, nimm dann ein Beispiel von der Verschuldung anderer Staaten. Punkt 3 ist, dass die Leute, die Eliten, Banken, Wirtschaftsverbände oder sonst irgendwas, die Politiker, kein Interesse an einem Zusammenbruch haben. Also es gibt ein paar wenige, die ein Interesse an einem Zusammenbruch eines Wirtschafts- und Währungssystems haben. Also wir sind froh, dass wir im Endeffekt im Euro drin sind, weil wir damit als Wirtschaftsmacht überhaupt noch ein Pendant zu Staaten wie Amerika oder China sind. Also du musst überlegen, nimm mal die Chinesen mit ihren Renminbi und wie auch immer, die haben über 1 Milliarde an Menschen an Kaufkraft jetzt immer an Menschen umgerechnet, über 1 Milliarde. Und wir sind in Deutschland mit 80 Millionen gar nichts. Und mit in der EU, glaube ich, mit 250 Millionen haben wir überhaupt mal eine Möglichkeit, eine Rolle zu spielen in dieser Gemeinschaft. Ja? Und die sollten wir uns nicht nehmen lassen. Eine gemeinsame Währung sorgt nicht nur für Frieden, sondern eben auch für mehr Wirtschaftsleistung. Also wir können im Endeffekt froh sein, das ist meine tiefste Überzeugung, dass wir von der D-Mark raus sind, so lieb ich die D-Mark auch hatte. Gerade als Ossi war das ja für uns ein Traum oder ein Segen. Und ich habe auch Tränen in den Augen gehabt, jetzt symbolisch zumindest das, wo der Euro kam, weil die D-Mark schon irgendwas hat. Das hat schon was Nostalgisches auch, aber ganz ehrlich, wir hätten nicht den Wohlstand oder nicht die Möglichkeiten, wenn wir noch die D-Mark hätten. Das mal nur so am Rande. Ich will jetzt hier bloß nicht ausufern. Also Punkt 3, es gibt keine Leute, die Interesse daran haben. Also wenn zum Beispiel ein Krieg wäre oder sonst irgendwas, wo ein Land das nicht mehr bezahlen kann, dann hat das Land schon irgendwann auch Interesse, selber den Stecker, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, komm, wir machen durch eine Währungsreform, entschulden wir uns von heute auf morgen. Ja, das haben ja schon genug Staaten gemacht, aber aktuell sind wir nicht in der Situation, dass eine Bundesregierung oder dass die Wirtschaft sagt, wir haben Interesse dran. Und dann nochmal zum Thema Inflation, ja, weil ja alles so teuer und so weiter wird, nehmen wir auch wieder mal ein Negativbeispiel Türkei. Türkei hatte im Dezember 2024 44% Inflation gegenüber dem Vorjahr und hatte meines Erachtens auch schon über 70% mal gehabt. Also es gibt auch Länder mit einer viel, viel höheren Inflation, die es immer noch nicht zerrissen hat. Also es gibt nach wie vor eine türkische Lira. Wie lang? Weiß ich nicht. Aber auch als Beispiel, ne, es ist nicht so, dass man sagt, wir haben jetzt eine Hyperinflation und die hatten Hyperinflation. Also auch das ist kein Mechanismus oder kein Automatismus für eine Währungsreform. Wie gesagt, die beste Zusammenfassung hat eben Dr. Ingo Sauer, der gesagt hat, wenn, rechnen die Leute um. Und in der Türkei, ich weiß in den Urlaubsgebieten, da wird in Euro umgerechnet, aber ich weiß nicht, aufgrund vielleicht nur wegen der Touristen. Das kann jetzt irgendjemand anderes mir vielleicht mal beantworten, aber wie gesagt, scheinbar nicht in der ganzen Türkei. Und vielleicht ist es ja eben auch nur erstmal ein Indiz. Also selbst wenn jetzt alle umrechnen würden, wird vielleicht das immer noch nicht zusammenbrechen. Was weiß ich. Aber zumindest ist das, hat er gesagt, das ist das erste Indiz. Vielleicht auch nicht der zwingende Auslöser, aber auf jeden Fall das wichtigste Indiz. Also deswegen die 4 Punkte, nehmt ihr das mal zu Herzen. Zum einen ist, wie gesagt, schau auf die anderen Staaten, die eine höhere Verschuldung haben, wenn das für dich ein Argument ist. Punkt 2, eben die Dissertation von Ingo Sauer, dass Leute umrechnen. Punkt 3, fangen Leute an, Interesse dran zu haben, dass ein System zusammenbricht, weil beispielsweise Krieg oder sonst irgendwas ist, das waren also in der Historie so Gründe. Und Punkt 4, eben es gibt andere Staaten mit einer hohen Inflation, die trotzdem immer noch ihre Währung haben. So, ich hoffe, dass dir das hilft, so ein bisschen die Angst rauszunehmen, nochmal, bitte nicht naiv bleiben. Ja? Das Geld schon sinnvoll verteilen, aber eben nicht so, dass man gar nicht mehr durchblickt. Also ich habe Leute, die haben dann über 20 Banken noch im Ausland und so weiter. Macht doch keinen Spaß mehr. Also wenn man alleine, selbst wenn du dann mal von deinem Recht auf Ableben Gebrauch machst, wissen deine Familie gar nicht, wo sie das ganze Geld zusammensuchen müssten. Ja? Also das ist ja dann auch schon kritisch. Muss man ja auch in die Waagschale mitwerfen. Gerade in meinem Alter mit 55, ja, die Einschläge nähern sich bei mir. Ja. Also, mach dich nicht verrückt, mach Geld. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael.